Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Für den heutigen Büchermarkt habe ich einen irischen Schriftsteller zum Gespräch gebeten. Sebastian Barry heißt er. Und er ist nicht irgendein Romanautor, sondern er ist seit einem Jahr der höchste Romancier des Landes. Er ist Fiction Laureate von Irland. Fiction Laureate, das ist ein öffentliches Ehrenamt. Ernannt wird der oder die Fiction Laureate vom jeweiligen irischen Präsidenten und es verbinden sich damit allerhand repräsentative Ausgaben. Dazu gehört es auch, dass man anreisende Journalisten zum Gespräch empfängt, dass diese dann Fragen stellen können, nicht nur zum eigenen Werk des Autors, sondern auch zur Lage der Nation. Wie ergeht es den Iren denn derzeit so mit den englischen Nachbarn? Sebastian Barry gibt über all das sehr gerne Auskunft. Er ist nämlich jemand, der sich auch als Autor sehr für Geschichte interessiert. Der heute 63-Jährige hat Wurzeln in der protestantischen Oberschicht des Landes mit weitreichenden Konsequenzen für Werk und Leben. Sie werden es gleich hören. Zum Interview kommt er pünktlich. Er trägt langes Haar, einen eleganten Schal. Beides gibt den Künstlerpreis, genauso wie seine sehr bildreichen Antworten. Hier ist meine erste Frage an Sebastian Barry. Sebastian Barry, Sie kommen aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater war Architekt, Ihre Mutter war die bekannte irische Schauspielerin Joan O'Hara. Wäre es jetzt für Sie eine Art von Rebellion gewesen, wenn Sie gesagt hätten, ich werde jetzt Steuerberater oder ein Immobilienhändler?
I did probably think at a certain time in my childhood that everyone's mother went out in the morning to rehearsals and played in the evening in the theater.
Wahrscheinlich habe ich als Kind gedacht, dass jede Mutter morgens zur Probe geht und abends im Theater auftritt und dann spät nach Hause kommt. Wahrscheinlich habe ich auch gedacht, dass in jeder Familie bei Tisch über die neuesten Romane und Gedichte gesprochen wird. Also, ich habe sehr gestaunt, als ich herausgefunden habe, dass andere Eltern Ärzte waren oder Anwälte. Als ich ungefähr 7 Jahre alt war, hat meine Mutter mir einen Stift gereicht und gesagt, schreib damit oder werd Maler. Das war also ein Auftrag an mich. Trotzdem hat mein Vater sich Sorgen gemacht. Er hat gefragt, ob ich nicht doch lieber zur BBC gehen wolle. Und mein Großvater hat mir den Beruf eines Soldaten vorgeschlagen. Wäre es nach ihm gegangen, wäre ich wie er zur britischen Armee gegangen. Er hat sogar gesagt, in der Armee gibt es jede Menge Leerlauf. Das ist für Lyriker oder Dichter ganz optimal. Also ein bisschen habe ich schon rebelliert, indem ich doch nur Schriftsteller geworden bin und nicht sonst.
So there was a certain sense that I was setting off to do something unwise, which was just be a writer. And that was the nature of my rebellion, I think.
In den meisten Ihrer Romane geht es um Geschichte und Sie bestellen da ein sehr weites Feld. Sie haben über beide Weltkriege geschrieben, über den irischen Osteraufstand von 1916, über den amerikanischen Bürgerkrieg. Was interessiert Sie eigentlich so sehr an der Geschichte?
Well, my feeling about history, which obviously is a useful word, is that we're all in it. We're all to some extent also mired in it. We have both feet.
Was mich so an der Geschichte interessiert, ist die Tatsache, dass sie uns alle angeht. Wir sind alle in ihr gefangen. Wir stecken gewissermaßen mit beiden Füßen fest im Schlamm der Geschichte. Das betrifft unsere Gegenwart noch viel mehr als frühere Zeiten. Heute werden die wundervollen Gedankenlandschaften, die wir in Europa geschaffen haben, in Schlammwüsten verwandelt. Sie werden zerpflügt und es entstehen neue Schützengräben. Es werden sogar Kriege geführt. Noch sind sie kostümiert als Gedankenspiele und als laute Reden, in denen Dinge gesagt werden, die bislang tabu waren. Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel, das ist ja derzeit auch in den höchsten Regierungsetagen Europas wieder salonfähig. Ich finde, wir warten knietief in der Geschichte und das ist sehr deutlich spürbar. Noch spürbarer als in den 1990er Jahren oder im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends.
You know, we can feel the mud around our legs now more than we could maybe in even in the 90s, even in the teens of the century.
Ich möchte gerne auf Ihre Ausführungen zum gesprochenen Wort zurückkommen. In diesen Tagen werden ja viele Dinge laut gesagt und manchmal könnte man den Eindruck bekommen, dass diejenigen, die gesprochen haben, dann überrascht sind von der Tatsache, dass Worte Konsequenzen haben. Glauben Sie, dass wir vielleicht vergessen haben, welche Macht Worte besitzen können und dass ein gesprochenes Wort viel Gutes bewirken kann, aber eben auch Böses?
Well, I've worked for all my working life as much as I can in the theater. And I've had, you know, successes and failures in the theater, but what is always clear.
Also, ich habe ja als Theaterautor angefangen und ich habe mein ganzes Leben lang immer wieder fürs Theater geschrieben. Nicht alles, was ich geschrieben habe, war ein großer Erfolg, aber eine Sache war mir immer klar. Worte sind mächtig. Man kann das nirgendwo so gut erfahren wie im Theater. Als Dramatiker geht man besonders vorsichtig mit dem Wort um, weil man diese Macht sofort spüren kann. Man kann alles, was man sich nur vorstellt, zum Leben erwecken. Ich bin kein besonders politischer Mensch, aber das Theater hat mich vieles über Politik gelehrt.
The moment that David Cameron, as a method of dealing with Nigel Farage, started to speak like Nigel Farage, that's where I identify the beginning of the infection.
Irgendwann hat der britische Premierminister David Cameron angefangen, die Rede und den Tonfall des Brexiteers Nigel Farage zu imitieren. Ab da gab es kein Zurück mehr. Dann hat Theresa May übernommen und sie hat genau das Gleiche gemacht. Sie hat mit ihrer Art zu reden versucht, die Stimmen aus dem Lager des Nigel Farage zu gewinnen. An dieser Stelle sollte man ihrer Kanzlerin Respekt zollen. Sie hat dieser Versuchung widerstanden. Sie hat jeder polemischen Rede widerstanden. Sie hat genau das Gegenteil gemacht. Das ist sehr heilsam für Europa. Wenn man sich das vergangene Jahrhundert anschaut, dann kann es wie eine Ironie der Geschichte wirken, dass ausgerechnet eine deutsche Politikerin so viel gesunden Menschenverstand in die Debatte bringt. Sie verbindet sich mit dem Ideal des Guten. Das sollten wir eigentlich alle tun. Aber Politiker tragen eine besondere Verantwortung. Die schöne Geschichte unserer Welt lehrt uns, dass die Menschheit nur überleben konnte, indem sie entweder das eine oder das andere war. Emigrant oder Immigrant. Das ist so etwas wie die Essenz des Menschen. Man kann das nicht oft genug wiederholen.
It is actually our essential core nature to be these things. So, you know, that cannot be said well enough or often enough.
Daran anschließend, ihr neuer Roman, Tage ohne Ende heißt er, erzählt die Geschichte eines Jungen. Er heißt Thomas McNulty und er ist zu Beginn ihres Romans 15 Jahre alt. Vor der irischen Hungersnot flieht er nach Amerika. Thomas McNulty fährt mit dem Schiff und diese Art von Schiffen hieß damals Sargschiff, Coffin Ship. Können Sie unseren Hörern erklären, was das war, ein Coffin Ship? Was hat Ihre Hauptfigur auf dieser Reise erlebt?
Well, the short tally of death in the Irish famine in the 40s, when it was actually happening, was 1 million people died.
In der Kurzfassung kann man sagen, dass in der irischen Hungersnot in den 1840er Jahren 1 Million Menschen ihr Leben verloren hat. Die meisten starben an Fieber, andere verhungerten. Wenn man nichts zu essen hat, dann stirbt man tatsächlich sehr schnell. Eine weitere 1 Million Menschen hat beschlossen, dass es nur einen Ausweg gibt, Irland zu verlassen. Dazu bot sich der Seeweg an. Die meisten wollten entweder nach England oder nach Amerika. Es wurde damals Getreide von Amerika nach Irland geliefert, aber mit diesem Getreide wurde unterwegs spekuliert. Wenn diese Getreideschiffe dann in Irland ankamen, konnte es vorkommen, dass sich der Wert der Fracht um das 14-fache erhöht hatte. Niemand konnte sich dieses Getreide mehr leisten, erst recht nicht die Leute, die am Verhungern waren. Wenn die Schiffe dann zurückfuhren, haben sie Passagiere geladen, aber meistens ohne Proviant. Sein eigenes Wasser musste man auch mitbringen.
But if you had no food, then you were going to endure some extraordinary 6 weeks of horror. In the worst cases, the battens, the hatches were screwed down.
Ohne Essen, mit wenig Wasser, haben die meisten dieser Passagiere eine 6-wöchige Reise erlebt, die man sich als Horrortrip vorstellen darf. Es gab Fälle, in denen die Luken zugenagelt und erst wieder geöffnet wurden, wenn das Schiff in Amerika gelandet ist. Manchmal boten sich wahre Schauerszenarien. Es soll sogar Fälle von Kannibalismus gegeben haben. Die Mannschaft lebte in Furcht und Schrecken vor ihrer Fracht. Wenn sie Mitleid bewies und Wasser in den Schiffsbauch gab oder sogar Passagiere an Deck ließ, konnte das bedeuten, dass die Mannschaft selbst erkrankte. Viele dieser Schiffe landeten als Geisterschiffe an, genau wie bei Bram Stokers Graf Dracula. Sie waren ohne Besatzung oder sie sahen aus wie Skelette. Aber wenn man genau das überlebt hat und man ein junger Mann war, wie Thomas McNulty, wenn alles, was hinter dir lag, ausgelöscht wurde, dann muss man eine kaum fassbare Wut verspürt haben. Und diese Wut pflanzt sich dann fort in den amerikanischen Bürgerkrieg der 1860er Jahre, in dem viele Iren auf beiden Seiten gekämpft haben. Es war fast schon ein irischer Bürgerkrieg. Die Iren standen auf beiden Seiten des Feldes und sind zum Teil mit den gleichen gälischen Schlachtrufen aufeinander zugerannt. Also, die Coffin Ships erzählen nicht nur von einem tragischen Tod, sondern auch von einer besonderen Art von Wut, die in die amerikanische Geschichte importiert wurde.
It's not just a tragic story of destitution and death, the coffin ships. It's also a story of the transportation of a particular sort of Irish anger into the American story.
Ihre Figuren, Sebastian Barry, finden sich oft auf der falschen Seite der Geschichte wieder. Thomas McNulty, der Held aus ihrem jüngsten Roman Tage ohne Ende, muss in Amerika auf Indianer schießen. Willie Dunn aus einem früheren Roman ist ein junger Mann, der auf die Männer des irischen Osteraufstands von 1916 zielt. Beide Männer sind durchaus integre Figuren. Sie sind ihren Auftraggebern gegenüber loyal. Was interessiert Sie denn so an diesem Thema der Loyalität, die sich quasi gegen Ihre Hauptfigur wendet?
It started really with the rather saddened contemplation of a great grandfather of mine, who not far from here, over in Dublin Castle, was the chief superintendent of.
Das beschäftigt mich schon lange. Es begann mit einem Urgroßvater von mir. Er war Superintendent im Schloss von Dublin. Das war eine hohe Position in der königlichen Polizei. Er ist 1919 gestorben und hat also die ganzen folgenden Ereignisse der Loslösung von Großbritannien und des irischen Bürgerkriegs verpasst. Dieser Mann taucht sogar in den Geschichtsbüchern auf. Er war dabei, als der irische Gewerkschaftsführer James Larkin verhaftet wurde. Larkin war ja ein großer Pazifist. Er wollte die Lebensbedingungen für die Menschen in den Slums von Dublin verbessern. Das machte meinen Urgroßvater für mich zum Verräter an der irischen Geschichte.
This was a very unwelcome extra dimension, and I hoped no one would ever discover that I was related to that particular man. That's as a human being.
Ich habe als Kind in London gelebt und kam dann nach Irland zurück und habe mich darum bemüht, meinen englischen Akzent zu verlieren. Da konnte ich so einen Urgroßvater wirklich nicht gebrauchen. Ich habe sehr gehofft, dass niemand das jemals herausfindet, dass ich mit diesem schrecklichen Menschen verwandt bin. Ich habe mich dem dann später gestellt und mir gesagt, wenn ich so viel Angst habe, vielleicht sollte ich die Sache selbst ans Licht bringen. Ich habe dann ein Theaterstück über ihn geschrieben und das hat bei mir wie ein Katalysator gewirkt. Ich konnte plötzlich mit dem Helden mitfühlen und ihn verstehen. Wenn man ein Mensch ist, der sich plötzlich auf der falschen Seite der Geschichte wiederfindet, gibt es dann noch so etwas wie Gnade? Gibt es irgendetwas, was dir bleibt? Was wird aus der Liebe, die du deinen Kindern entgegengebracht hast? Was werden deine Kinder dir noch zu sagen haben? Und das sind die Themen, um die ich mich in den letzten 3 Jahrzehnten gekümmert habe.
Is even your love for your children validated anymore? You know, that's what I've been trying to look at for the last 30 years.
Viele der geschichtlichen Ereignisse, die Sie jetzt erwähnt haben, wie der Osteraufstand oder der irische Unabhängigkeitskrieg ab 1919, jähren sich ja nun zum 100. Mal. Man könnte aber auch den Eindruck haben, dass diese Ereignisse nicht wirklich vergangen sind, dass es sozusagen unerledigte Geschäfte gibt, vor allem zwischen Irland und Großbritannien. Die nächste Frage stelle ich nicht dem Romanautor Sebastian Barry, sondern dem irischen Bürger. Was glauben Sie denn, sollten irische und englische Menschen jetzt berücksichtigen, damit diese Gespenster aus der Vergangenheit nicht wieder ihre Hälse recken?
Well, in one way it's very simple. And is it Auden said or Larkin, we must love one another or die? And it sounds like a cliche, you could put it on a Christmas cracker.
Also eigentlich ist der Fall ganz einfach. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es W.H. Auden war oder Philip Larkin, der gesagt hat, wir müssen einander lieben oder wir werden gemeinsam sterben. Das klingt so trivial und klischeehaft, Stoff für jede Weihnachtskarte. Aber es ist eine unerbittliche Wahrheit. Wenn man jemanden liebt, bedeutet es, dass man die Gabe der Einfühlung hat, dass man den anderen dort abholt, wo er steht. Viele der guten Dinge, die in den letzten 20 Jahren in Irland passiert sind, haben damit zu tun, dass es gelungen ist, sich in die Gefühle der Briten hineinzuversetzen, sogar dann, wenn sie noch postkoloniale Gedanken hegen. Sich daran zu erinnern, dass Großbritannien auch immer ein Zufluchtsort war für die Iren. Das bedeutet auch, Nationalismen in der irischen Geschichtsschreibung zu überwinden und das Schweigen in England gegenüber unserer gemeinsamen Geschichte. Es ist erstaunlich, wie viele Briten nichts über ihre eigene Geschichte wissen. Viele sind sogar schockiert, wenn sie erfahren, wie grausam sich ihr Volk in unserem Land verhalten hat. Jede öffentliche Rede, die ich höre und die es sich zum Ziel setzt, uns auseinander zu dividieren und uns einen exakten Ort in der Geschichte zuzuweisen, finde ich schädlich.
So this belongs to me and that belongs to you and that's what divides us and that's why we're going to have a change.
Dieses Ereignis in der Geschichte gehört zu mir und jenes zu dir und deshalb können wir nicht zueinander kommen und deshalb verändern wir jetzt alles so, dass unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Zwar werden wir über dich hinwegstiefeln, aber das ist dann schon in Ordnung, denn du hast ja Strafe verdient. Solche Reden hört man häufig, seit der sogenannte Backstop im Gespräch ist. Vor kurzem ist sogar schon wieder eine Bombe in der Stadt Derry explodiert.
Die ganze Population of Ireland and possibly England isn't running out into the streets going no 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 stop stop.
Jetzt haben wir es mit einer jungen Generation zu tun, die das noch nie erlebt hat, eine Bombe in Derry. Nur so kann ich es mir erklären, dass nicht alle Iren und alle Engländer auf die Straße gerannt sind und rufen nein 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 bitte nicht bitte hört auf. Jene Menschen, die den Bürgerkrieg im Norden Irlands erlebt haben und die es geschafft haben, danach wieder eine zivile Gesellschaft zu errichten, nun mit einer neuen Welle der Gewalt zu bedrohen, davor fürchte ich mich als Bürger von Irland.
In Ihren Büchern folgen Sie den Figuren aus der Familie Dunn und der Familie McNulty und das sind Ihre eigenen Vorfahren. Dabei ist Ihnen die gesprochene Sprache sehr wichtig. Sie erzählen oft in der ersten Person und Sie achten ganz besonders darauf, wie Ihre Figuren mit anderen Menschen reden. Wäre das in Kürze eine Aufgabe für Schriftsteller, unsere Wachsamkeit dafür zu schärfen, was Sprache ausrichten kann?
Well, I think our first duty is to respect the requirement of the enormous energy you need to generate in sentences.
Also ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist eine besondere Art von Aufmerksamkeit für die große Energie, die im Akt des Schreibens liegt. Die Menschen, über die ich schreibe, existieren oft nur in einem Halbsatz. Von der Figur, die Thomas McNulty heißt, habe ich zum ersten Mal als Kind gehört. Mein Großvater hat mir von ihm erzählt. Wir lagen im Bett, um uns in einem typischen irischen Winter zu wärmen, in einem sehr alten Haus in der Nähe von Dublin. Hier hat er mir viele Geschichten erzählt und einmal nur ganz beiläufig erwähnt, dass sein Großonkel am Krieg gegen die amerikanischen Indianer beteiligt war. Mehr habe ich nie über die Person herausgefunden, die später Thomas McNulty wurde, aber manchmal reicht ein halber Satz ja aus. Man wird dann selbst zu einer Art Kraftwerk. Man verteilt die Energie, die in einem solchen Satz liegt. Und dann hat man die große Aufgabe, genau hinzuhören. Die Figuren beginnen zu sprechen und man muss hören, was sie uns sagen wollen. Das, was sie zu sagen haben, muss man respektieren. Man darf sich nicht zu sehr einmischen. Falls ich jemals unterrichten würde, würde ich meinen Studenten genau das ans Herz legen. Es gibt da ein Mysterium. Im Mittelalter hat man noch jeder Profession ein solches Mysterium gegönnt, auch den Handwerkern. Es gilt, dieses Mysterium zu respektieren, sich nicht darüber zu stellen mit allem, was man selbst zu wissen glaubt.
Thank you
very much. Sie hörten den irischen Romancier und derzeitigen Fiction Laureate Sebastian Burry im Gespräch. Seine Romane, darunter die beiden, über die wir gesprochen haben, Tage ohne Ende und ein langer, langer Weg, sind im Göttinger Steidl Verlag erschienen. Die hervorragende deutsche Übersetzung beider Bücher hat Hans-Christian Oeser besorgt. Sie sind 256 und 368 Seiten lang und kosten 22 und 24 Euro. Und hier geht's jetzt gleich weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Vor 150 Jahren wurde die DNA entdeckt. 1869 fand der Mediziner Friedrich Miescher eine neue Substanz und nannte sie Nuklein. Mehr dazu gleich hier mit Uli Blumenthal und hier verabschiedet sich, mit Dank fürs Zuhören, Tanja Lieske.